Hallo und herzlich willkommen zu Ansprechend. Das ist die 5. Episode dieses Podcasts und die auch ja heute so eine kleine Zäsur darstellt, weil die Masterarbeit, die ich angefertigt habe, die sich ja mit dem Thema Podcast beschäftigt, worin dieser Podcast hier ein kleiner praktischer Bestandteil ist, die ist jetzt dann beendet. Das Projekt wird zwar irgendwie weitergehen oder ich werde das auf jeden Fall weitermachen wollen, aber das wird ein bisschen einen anderen thematischen Rahmen kriegen, weil jetzt einfach die Zeit der Medienhochschule, an der ich hier bin, vorbei ist. Aber dafür gibt es heute nochmal eine Meta-Folge sozusagen, denn heute soll es um das Thema Podcasts gehen. Und das habe ich natürlich wieder nicht alleine vorbereitet, sondern ich habe einen sehr kompetenten Gesprächspartner heute und das ist der Tobias Wilinski. Hallo.
Ja, hallo, danke für die nette Einleitung.
Ja, Tobias, wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange, wir sind uns durch Zufall eigentlich begegnet, da du auch deine Abschlussarbeit jetzt geschrieben hast zum Thema Podcasts, was ich ja total spannend finde, weil ich gedacht habe, ich bin der Einzige, der hier mit so einem Orchideenthema sich beschäftigt, finde ich ja ganz spannend. Du hast eine Bachelorarbeit geschrieben und hast aber studiert Cross-Media-Redaktion, richtig?
Das ist richtig.
Jetzt kannst du nochmal erklären, was denn Cross-Media-Redaktion für ein Studiengang ist.
Mittlerweile hat er sich ein bisschen verändert, aber früher war es auf jeden Fall sehr, sehr breit gefächert, auch wie, ich glaube, die meisten Studiengänge hier an der Hochschule der Medien, also auch mit Medienwirtschaftlern zum Beispiel hatten wir relativ viele Fächer, sowas wie Medienrecht oder Medienwirtschaft an sich auch, aber Cross-Media an sich ist halt erstmal darauf ausgelegt, dass man vor allem journalistisch Themen auf mehreren Kanälen erzählen kann. Also sprich, dass man eben nicht nur Text oder Print hat, sondern dass man eben auch guckt, wie könnte ich diesen Text zum Beispiel mit einem Audio verbinden oder mit einem Video oder vielleicht einer Slideshow, was bietet sich da an und einfach so die Grundlagen mitzubekommen.
Ist der Begriff Cross-Media, wird der noch so verwendet? Ich habe jetzt so im Rahmen so von der Recherche meiner Arbeit auch öfter mal gehört, ja, vielleicht nutzt man den auch nicht mehr so. Vielleicht sagt man auch heutzutage eher digitaler Journalismus als crossmedialer Journalismus. Oder ist es total egal? Ist nochmal ein völlig anderes Wort.
Boah, das weiß ich gar nicht so genau. Also es ist natürlich so ein bisschen natürlich wie mit Podcast selbst. Das Thema ist halt, oder der Begriff ist einfach nicht so selbsterklärend. Das ist wahrscheinlich das Ding. Ich denke, unter digitaler Journalismus kann sich jeder ungefähr was vorstellen. Cross-Media ist halt echt so, okay, was ist das?
Was ist denn dein Hintergrund? Wie kamst du dazu, dich auf so ein Studium zu bewerben?
Ich habe mich ja letztendlich auch für audiovisuelle Medien erst beworben und wollte auch in den Bereich Tontechnik, habe dann aber den Studiengang eben nicht bekommen und mich erstmal um Praktikum beim Radiosender beworben und habe dann da 8 Monate lang gearbeitet und auch gemerkt, dass das Journalistische mir doch mehr liegt. Also eigentlich war das Ziel eben da, so ein bisschen die Audiotechnik kennenzulernen, war aber eigentlich gar nicht so das Ding, sondern ich bin dann halt rumgelaufen und habe irgendwie auf Pressekonferenzen irgendwelche Leute interviewt und da Beiträge gebastelt und da gemerkt, okay, das ist doch viel cooler. Und dann war es eben auch das allererste Mal, dass der Studiengang überhaupt erst existierte. Also den gab es halt ein Jahr vorher noch gar nicht.
Das heißt, du hattest aber schon praktische Erfahrung und auch Kompetenzen, um also Inhalt zu produzieren einfach.
Ja, genau. Also das musste man auch. Also wir wurden auch alle zum Vorstellungsgespräch eingeladen hier nach Stuttgart und halt ein bisschen abgefragt. Und ich habe auch damals schon für ein Internetunternehmen gearbeitet. Heißt jetzt Genius, früher Rap Genius, und so ein bisschen einen Blog aufgezogen und in Richtung Musikjournalismus gearbeitet. Das war dann noch so ein bisschen nebenher. So ein paar Interviews habe ich da geführt. Aber genau, gerade beim Radio habe ich da auch schon Erfahrung gesammelt und ich glaube, 6 Wochen Praktikum musste man vorweisen, um den Studiengang zu machen. Deswegen hatte jeder zumindest ein bisschen Erfahrung auch.
Gerade weil du das ansprichst, dass das Projekt des Rap Genius, das sagt, hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Ich habe das dann nur irgendwie auf deiner Facebook-Seite gesehen. Das ist ja schon ein recht großes Ding eigentlich auch. Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen, was es da geht und was das für ein Projekt ist.
Also es ist auch wieder so ein Riesending eigentlich geworden. Es hat angefangen mit einer Songtext-Seite, wo es darum ging, dass die Community einfach Zeile für Zeile die Textzeilen erklärt, aber eben auch die Künstler die Möglichkeit haben, mit einem verifizierten Account, so ein bisschen wie bei Twitter oder so, zu sagen, okay, ich meinte das und das mit der Zeile. Und das hat sich halt einfach weiterentwickelt, kommt aus den USA und ich leite das in Deutschland nur durch Zufall und das macht Spaß.
Wie kommst du dazu, dass du das nur durch Zufall leitest?
Es ist so ein bisschen Gamification auf der Seite selbst. Man bekommt halt Punkte fürs Erklären. Und ich war einfach damals noch im Zivildienstersatz in Frankreich in einem Dorf, habe mich eher gelangweilt manchmal und habe dann halt viel im Internet geguckt, auf Wikipedia und so weiter. Und dann die Seite entdeckt und bin halt einfach abgegangen. Also habe dann die meisten
Punkte. Also du hast erklärt, du warst Teil der Community.
Ja, also ich war ja damals, war halt noch kein Deutscher da und dann hat halt einer der Gründer gesagt so, hey, ich habe gesehen, du hast deutsche Texte da irgendwie erklärt, hast du Bock irgendwie Genius Deutschland zu machen? Und da habe ich gesagt, ja, also erstmal so ein bisschen auf cool getan, so, was muss ich denn da machen? Aber natürlich habe ich gedacht so, es klingt schon ganz geil und habe es erstmal lange gratis gemacht und so, bis dann halt irgendwann auch ziemlich viel Geld in das Unternehmen geflossen ist und ich gemerkt habe, ich kann das mit meinem Studiengang vereinbaren. Aber in Amerika ist es schon sehr, sehr groß geworden und es geht bis in Videoproduktion gerade. Da sind also wirklich krasse Leute, die eingestellt werden, die PR machen, haben irgendwie schon für Hillary Clinton oder ich weiß nicht, Obama ja, gearbeitet und so. Also das ist schon ziemlich elitär und ist großes Glück, dass ich da eben Teil von sein kann.
Cool. Welche Texte hast du erklärt? Weißt du das noch, deutsche, von welchen Künstlern?
Ich glaube als erstes KIZ. Ich glaube sogar, dass ich die anfangs noch auf Englisch erklärt habe, weil ja kein deutscher User da drauf war. Aber das war auf jeden Fall so mit das erste. Und Olli Bagno, weiß ich auch noch, da habe ich den Text dann auch komplett erklärt. Da musste man eigentlich nicht, also auch da hat sich das viel gewandelt. Also früher war das Ziel noch irgendwie jede Zeile zu erklären. Mittlerweile haben wir gemerkt, dass das nicht gut ist, weil manche Zeilen halt einfach nicht erklärt werden müssen.
Und jetzt steigst du voll ein oder wie nach dem Studium oder weißt du noch nicht und läuft nebenher oder?
Ja, es wird spannend. Also ich ziehe nach Berlin. Mhm. Das steht jetzt so im nächsten Monat an und dann muss ich mal gucken, wie ich das so auf die Reihe bekomme als Freelancer. Nebenher wird es auf jeden Fall weiterlaufen. Vollzeit erstmal noch nicht. Und dann schauen, wie ich mich da über Wasser halten kann.
Schön. Klingt schon mal spannend auf jeden Fall. Wir wollen uns aber über Podcasts unterhalten heute und das finde ich auch ganz schön, um jetzt auch, wie gesagt, diese vorerst letzte Folge vor Sommerpause und eventuell thematischer Umstellung nochmal nutzen, das ganze Thema ein bisschen zusammenzukehren und auch nochmal vielleicht ein bisschen zu erklären. Ich habe jetzt auch im Rahmen von meiner Masterarbeit, musste ich immer unheimlich viel Erklärungsarbeit leisten, was denn Podcasts überhaupt sind und was sie können. Ist natürlich auch Teil so ein bisschen des Textes natürlich, das nochmal versuchen zu erklären, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir auch oft so gegangen oder hast du im Bekanntenkreis viele Leute, die sich mit Podcasts beschäftigen oder die Podcasts hören?
Nee, gar nicht. Ich glaube, ich müsste echt überlegen. Also es gab auch viele wahrscheinlich bei dir oder ich glaube, das hast du auch schon vorher gesagt, dass wenn du es denen erklärst, dass die Leute sagen so, ach ja, das ist eigentlich ganz praktisch, sollte ich mal machen, aber dass das wirklich schon Leute nutzen, ist echt sehr wenig.
Ja, ist ja auch tatsächlich ein großes Thema meiner Arbeit, nämlich die Nutzungsbarrieren so ein bisschen aufzuzeigen. Da kommen wir später nochmal dazu. Ich hatte hier an der HDM tatsächlich so ein einschneidendes Erlebnis. Ich hatte einen Sprachkurs gemacht für Englisch und man musste eben so kurze Präsentationen halten auf Englisch, um frei sprechen zu üben. Und ich saß dann in diesem Kurs mit ungefähr 20 jungen Leuten, alle schon, also eher Anfang Bachelorstudenten, also schon wesentlich jünger als ich. Und ich habe gefragt, wer von euch hört denn Podcasts? Und von diesen 20 Leuten wusste kein Mensch, was ein Podcast ist. Das fand ich an der Medienhochschule hier irgendwie ein bisschen krass. Hat sich aber jetzt auch im Rahmen meiner Interviews, die ich geführt habe, bestätigt, dass es wirklich wenig Leute sind, die wissen, was es ist oder die es nutzen. Und das ist total schade, weil Podcasts sind total toll. Der Meinung bist du, glaube ich, auch. Deswegen bist du ja hier. Mhm. erzähl doch mal du, was war denn so dein Einstieg in Podcasts? Wie bist du drauf gestoßen? Wieso? Seit wann hörst du es? Und was war der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, das ist doch ein Thema für eine Abschlussarbeit?
Also ich habe durch meinen iPod, also dann, ich habe mir, wann war denn das? Das war auf jeden Fall damals noch super krass. iPod hatte irgendwie 30 Gigabyte und da hatten Leute noch so 512 Megabyte MP3-Player, deswegen war das schon ordentlich. Und wann waren das? 2007 würde ich so um den Dreh sagen.
So kommt hin, ja.
Und da habe ich dann halt natürlich iTunes gehabt, was ja auch damals noch irgendwie bedienerfreundlich war. Und ab dann eben gesehen, irgendwie iTunes Store, glaube ich, oder über Podcast, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und hab dann gesehen, so krass, da ist ja ein ganzes Paradies quasi an Gratis-Inhalten, auch Videos. Ich weiß noch, es gab auch so einen Videopodcast, da konnte man sich irgendwie 10 Minuten Superman-Folgen runterladen, was total langweilig war eigentlich, aber ich fand es einfach geil, auf diesem kleinen MP3-Player Videos abspielen zu können.
Weil es ging.
Weil es ging, ja. Da habe ich zum Beispiel dann irgendwie angefangen, so ein paar runterzuladen, aber es war eher so dieses Phänomen, dass ich mir unfassbar viel runtergeladen habe, weil halt alles gratis ist und so. Und ich glaube, irgendwann hat das schon nicht mehr auf den iPod gepasst. Und dann habe ich mir, ich weiß auch gar nicht mehr, wie regelmäßig die Sachen angehört. Also dann kam es halt erstmal wieder durch Smartphone. Auch gar nicht vor so langer Zeit, glaube ich, so vor einem Jahr oder so ein bisschen länger her, weil ich dann halt gemerkt habe, da kann man ja recht entspannt hören. Und da ist es eben automatisch, also mit dem iPod oder so, ist halt ziemlich nervig, wenn du es immer wieder anschließen musst, immer wieder selbst runterladen oder überhaupt den PC nutzen musst. Und ja.
Hast du hast du es durchgängig gehört oder hast du es jetzt für dich auch erst wieder so entdeckt mit einem Smartphone oder so? Oder warst du jetzt seit 2006, 2007 immer am Start?
Nee, ich glaube, ich habe schon eher wiederentdeckt. Also ich habe lange dann auch eher Musik gehört oder so und hatte, glaube ich, auch gar nicht so das Interesse daran. Oder habe auch mal so ein bisschen, habe sogar erst, glaube ich, irgendwie D-Radio, dann die App runtergeladen und dann da irgendwie so ein bisschen lineares Radio noch gehört. Aber dann kam es, glaube ich, irgendwann ein bisschen später, dass ich das dann wiederentdeckt habe, würde ich eher sagen. Ich bin mir nicht so 100% sicher.
Total spannend. Das ist nämlich bei mir 100%ig genauso gewesen. Ich weiß auch noch, das war der erste iPod, den ich hatte. Das war so ein iPod Nano irgendwie, so diese dünnen, die erste Generation von denen. Das muss auch so 2007 oder 2008 gewesen sein. Ja, ich war noch in der Ausbildung auf jeden Fall. Hatte den, glaube ich, wirklich von einem zusammen hart verdienten Lehrlingsgeld irgendwie gekauft. Und das war aber also wirklich das gleiche Ding mit, da sind auf einmal unheimlich viele Gratis-Geschichten. Ich lade mir das runter. Ich habe mir da auch sehr viel runtergeladen und ich habe es nie angehört. Das war dann irgendwie, naja, da kommt eben dann täglich die Tagesschau, total cool, und dann kannst du die ja dann immer mitnehmen und dann angucken, und wenn du dann aber erst merkst, dass so ein Ding wirklich jeden Tag irgendwie erscheint, dann, das war irgendwann zu viel und dann habe ich es nicht mehr angehört und auch nie wieder entdeckt. Und dann war bei mir auch viele, viele Jahre da gar nichts. Das hat mich überhaupt nicht interessiert mehr, dieses Audio oder gesprochenes Audio und Wortbeiträge. Radio finde ich generell eh nicht so toll. Ich habe dann tatsächlich an der HDM hier beim Hochschulradio das durch den damaligen Mitarbeiter wieder entdeckt. Der hatte mir das gezeigt. Tobias, schöne Grüße, wenn du mal zuhörst. Du bist schuld. Aber da hatte ich mich dann wirklich mit Wortbeiträgen und auch so D-Radio-Beiträgen auseinandergesetzt und die halt dann mal runtergeladen und dann erst später festgestellt, da gibt's ja total andere Dinge. Da sitzen ja jede Woche Leute, die unterhalten sich über neue Computer und Smartphones. Das ist ja total cool. Und dann war ich total, total drin. Also jetzt bestimmt auch so ein paar Jahre jetzt schon.
Hast du denn auch richtige Podcasts am Anfang gehört? Yeah. Oder eher so wirklich diese, sag ich mal, rausgeschnittenen Radiobeiträge?
Nee, ich glaube, es waren zuerst die Radiobeiträge. Es hat, glaube ich, angefangen mit der Deutschlandradio-Reportage. Die fand ich irgendwie nett. Die kam so jede Woche. ich höre die auch immer noch mit, manchmal wiederholen die jetzt, glaube ich, auch Folgen. Und dann ging es, glaube ich, auch Deutschlandradio, dann habe ich Breitband angefangen zu hören. Also Medienmagazin einmal die Woche, was auch im linearen Radio läuft, was ein toller Podcast ist trotzdem, oder ja, jetzt sollte ich nicht sagen, dass es ein Podcast ist, was man sehr toll auch als Podcast abonnieren kann, denn die spielen in ihrer Sendung immer Creative Commons Musik oder eben Netzmusik. Das heißt, das ist eine deutsche Internet-Podcast-Veröffentlichung, irgendwas, das klären wir gleich, wo eben Musik kommt. Und das hast du halt sonst nicht. Das fand ich da eigentlich ganz toll und den höre ich immer noch gerne und sehr. Dann habe ich erst, glaube ich, angefangen mit Technik-Podcasts, war dann ganz lange irgendwie, dann habe ich Fanboys gehört und dann Freakshow, die höre ich auch immer noch total gerne, die finde ich immer noch klasse. Und dann hat es angefangen, dass man ja eben dann das, man entdeckt es ja immer weiter, weil ja dann in diesen Podcast-Universen oder in diesen Szenen, das sind ja dann auch immer manchmal ähnliche Leute und dann guckt man, was die sonst noch machen. Und dann bin ich da irgendwann total drin versumpft. Ich habe sehr lange keine englischen Podcasts gehört. Ich habe es mir irgendwie nicht zugetraut, weil ich mir das sehr anstrengend und verstehst du ja eh nix so. Aber mittlerweile auch, weil es da auch wahnsinnig tolle Sendungen gibt. Was waren denn so deine ersten Top 3, weißt du es noch?
Ich erinnere mich auf jeden Fall an Radio Brennt, falls ihr das was sagt.
Nee.
Das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer dabei war. Das waren, glaube ich, 2 oder 3 Moderatoren und eine Moderatorin. Und die haben sich auch einfach unterhalten. Ich glaube, einer war von 1 Live, Ingo Schmoll, oder? Ich bin mir nicht ganz 100% sicher. Also es waren schon erfahrene Leute. Dann habe ich auch den Ohrensessel, glaube ich, hieß es. Der hat sich einfach nur, war auch so ein schöner Podcast, der einfach nur Filme besprochen hat oder so. Und dann muss ich echt überlegen, also das sind jetzt so 2, die mir eingefallen sind, aber ich habe dann auch, glaube ich, ja, Tagesschau hatte ich auch mal, aber da ist dann wirklich gerade mit dem Podcast natürlich das Ding, dann hast du halt irgendwie vielleicht so 5 dicke Videos auf deinem Gerät und kannst keine Musik mehr runterladen, aber das waren auf jeden Fall 2, die habe ich häufiger dann gehört, aber auch halt so zum Einschlafen und so, ne?
Mhm. Jetzt ist vielleicht tatsächlich dann der Punkt, jetzt können wir mal das versuchen, die Büchse aufzumachen und das mal versuchen zu erklären für alle, die jetzt gespannt auf die Erklärung warten. Was ist denn jetzt überhaupt ein Podcast? Hat das Bestandteil in deiner Arbeit, dass du es versuchst, ein bisschen zu erklären oder?
Ja, schon. Also muss man ja, glaube ich, auch. Also ich habe aber geguckt, dass ich es auch möglichst kurz halte und nicht so krass technisch, also wirklich nur möglichst kurz. Ich habe jetzt nicht unbedingt versucht zu erklären, wie RSS entstanden ist und wie das Ganze funktioniert, weil ich glaube, das muss man auch gar nicht unbedingt. Also ich denke mal, man kann schon sagen, dass Podcasts sich auch verändern und dass der Begriff natürlich auch sehr lose verwendet wird. Und das wollte ich eher aufzeigen.
Ja, genau, das ist ja halt das Problem, ne? Das ist mir tatsächlich auch so oft schon begegnet, dass Leute, die von irgendwas On-Demand-Medien irgendwie gesprochen haben, dann sei es irgendwie, naja, sie können sich hier das Audio als Podcast runterladen und das ist jetzt aber eigentlich auch kein Podcast, weil ne, das Kriterium der Abonnierbarkeit dann irgendwie fehlt so und es verändert sich ja gerade nochmal durch die ganzen Plattformen. Aber da kommen wir nachher dazu. Sag mal, was verstehst du denn unter Podcast, wenn du es jetzt als Experte jemanden erklären müsstest?
Als Experte würde ich natürlich schon sagen, dass das muss ein RSS-Feed haben etc. Nee, ich glaube, also ich habe schon so gesagt, auch einfach um das einzugrenzen, um in der Bachelorarbeit dann eben nicht zu weit zu gehen, dass das halt nicht on demand ist. Eigentlich, ich bin zwar auch auf Spotify eingegangen, aber habe dann eben auch gesagt, dass es ganz streng genommen kein richtiger Podcast ist, was die da machen. Aber genau, also ich habe dann immer gesagt, so hey, im Prinzip ist ein Podcast Audio on Demand. Du hast halt irgendwie, oder muss ja nicht unbedingt Audio sein, aber habe eben mich auch auf Audio beschränkt. Und du kannst es abonnieren und es kommt automatisch auf dein Smartphone und wenn du es gehört hast, löscht es sich. Also ich habe eigentlich dann immer versucht, das auch möglichst praktisch zu erklären und die Vorteile dann irgendwie darzustellen.
Genau, ich kann mal kurz ein bisschen was zitieren. Und zwar, ich habe das ähnlich versucht wie du, etwas ausführlicher. Zum Beispiel gibt es Definitionen, also das ist jetzt Literatur, ne? Die bezeichnen Podcasts als im MP3 gespeichertes Radio zum Runterladen. Ich habe diesen Satz oder in Abwandlung, ich habe den so oft gelesen und ich fand das halt immer falsch. Mhm. zum Beispiel, die Wikipedia hat zum Beispiel überhaupt gar keinen Eintrag zu dem Wort Podcast. Die haben nur einen Eintrag zu dem Verb Podcasting. Die haben also das Podcast gibt es in der Wikipedia gar nicht, was jetzt nichts heißt, aber es ist natürlich schon mal bezeichnend, wenn es das irgendwie nicht gibt. Ne? Und das wird halt einfach sehr, sehr, sehr so synonym verwendet. Aber ich finde, man kann das schon erklären eigentlich, dass so das Podcasting an sich erstmal überhaupt nichts über Inhalt sagt. Ne? Podcasting ist erstmal nur Technik, um Inhalte automatisch zu Hörern, Nutzern zu bringen. Ne? Du kannst irgendwas abonnieren, da ist ein RSS-Feed dahinter. Selbst das ist, glaube ich, schon Sachen, die viele, viele Leute, die verunsichern, RSS-Feed. Ne? Also du abonnierst irgendwie halt in einem Programm den RSS-Feed von einem Blog und jeweils, wenn du einen neuen Eintrag oder wenn es einen neuen Eintrag auf diesem Blog gibt, dann hast du den automatisch in deinem RSS Reader drin. Ich weiß gar nicht, ob das so die Masse an Leute benutzt. Ich glaube, das ist auch nur so ein bisschen was für Technik-Nerds wahrscheinlich irgendwie.
Habe ich auch nie benutzt. Und ich glaube, das ist ja auch immer weniger. Ne? Also was ich so ein bisschen gelesen habe, dass Google ja auch, glaube ich, sogar irgendwie den Dienst eingestellt hat oder ich weiß nicht, irgendwas Größeres war es auf jeden Fall. Also ich glaube, dass der Trend weicht auch so ein bisschen.
Also Google hatte so ein, das ist ja praktisch eine Aggregationsplattform, Google News hieß es, glaube ich, ne? Und das gibt's nicht mehr, wenn ich mich nicht irre. Und die haben das so aufbereitet. Das ist halt ein offener Standard, der überall eingesetzt werden kann. Das ist jetzt nichts irgendwie, was einem Unternehmen oder so gehört von der Technologie her. Ich hatte tatsächlich mal so 2-3 Blogs abonniert, aber ich bin auch tatsächlich nie der Blogleser irgendwie gewesen. Da bin ich, glaube ich, zu spät in die digitale Welt irgendwie gefallen, um dass da Blogs irgendwie sehr relevant waren für mich irgendwie. Naja, genau. Und dann eben aus dieser Möglichkeit, eben Inhalte automatisch zu Leuten zu bringen, hat sich dann irgendwann, ja, der Podcast irgendwie entwickelt, nämlich, dass man einfach im Internet veröffentlichtes Audio automatisch zu Leuten transportieren kann, indem sie es abonnieren. Na, und jetzt muss ich nochmal gucken, ich hatte nämlich mir da so versucht, eine eigene Definition so ein bisschen herzuleiten, nämlich, dass es einfach ein freies Audio-Sendungsformat ist, das eigentlich eine Serialität aufweist, dass es muss unterschiedliche Episoden geben, sonst macht es eigentlich keinen Sinn, dass du irgendwas abonnierst, der aber im Internet veröffentlicht wird. Und eben hauptsächlich funktioniert der Verbreitungsweg eben durch das Abonnieren von RSS, um es eben unabhängig von Zeit und Ort hören zu können. Aber du kannst es natürlich auch einfach auf der Webseite anhören oder runterladen und später anhören. Ich finde es immer nur schwierig, da irgendwie das als Radio zu bezeichnen, weil für mich ist Radio immer, also Radio mit Frequenz und Einstellen und es kommt zu einer gewissen Uhrzeit nur, ja, um 10 kommen halt die Nachrichten und um 11 kommen auch die Nachrichten und dazwischen kommt vielleicht ein bisschen Musik. Also ich glaube, so freies, wenn wir uns jetzt eben auf Audio beschränken, so einfach ein freies Audio-Sendungsformat, das man im Internet veröffentlichen kann und eben abonnieren kann oder auch einfach nur im Internet anhören kann, ist, glaube ich, so eine ganz, ein Versuch, das irgendwie in wenigen Worten irgendwie zu definieren. Was uns aber wieder jetzt zu diesem Radioproblem bringt, dass du eben, wir hatten es gerade schon gesagt, ne, die Sendungen zum Beispiel aus dem Deutschlandradio, wie jetzt Breitband oder die Reportage, von den Leuten als Podcast bezeichnet wird, weil man die Sendung abonnieren kann und sie eben zeitversetzt nachhören kann. Das heißt, die Radiosender benutzen die Technologie Podcasting. Aber es wäre ist in meinen Augen schwierig, diese Sendung als Podcast zu bezeichnen, weil es da einfach eine Radiosendung ist, die sich gewissen Regeln unterwerfen muss, wie zum Beispiel Zeit. Na, also die Sendungen gehen halt nur x Minuten, weil es sonst nicht in die Stundenuhr oder so reinpasst. Und ja, rechtliche Problematiken wie Musik wegen GEMA und Urheberrechten dann natürlich alles sehr, sehr schwierig ist. Wird aber trotzdem gemein als Podcast bezeichnet. Diese Art der Zweitverwertung versuche ich tatsächlich immer auszuklammern und dann eher so zu sagen, naja, es ist eine Radiosendung, die man zwar als Podcast abonnieren kann, ich würde es aber nicht als einen Podcast bezeichnen. Oder wie siehst du das?
Ja, ich denke, also so habe ich auch gesagt. Also wenn ich auch irgendwem erklärt habe, dann habe ich auch meist gesagt, dass es eigentlich kein richtiger Podcast ist, sondern halt so, ja, Recycling sagen ja manche auch, was natürlich ein bisschen abwertend klingen kann. Aber es ist ja schon so ein bisschen so, dass es einfach nochmal eine Zweitverwertung ist. Aber ja, einen richtigen Podcast würde ich auch eher sehen als auch eher unprofessionell produziert unter Umständen oder eben nicht so hochprofessionell, wie es eben jetzt der Deutschlandfunk macht mit im Studio etc.
Ja, wobei das ja eigentlich schon wieder ein ganz, ganz spannendes Thema ist, ne? Ob ein nur fürs Netz produzierter Inhalt, ob man den auch also professionell irgendwie herstellen, produzieren kann und auch verbreiten kann. Aber das ist wahrscheinlich einfach so die deutsche Problematik, weil in den USA sieht es ja dann tatsächlich anders aus.
Ja, klar. Aber ich sag mal so, zumindest wenn man darüber redet und Leuten das irgendwie ein bisschen klar machen möchte, dann wird es, glaube ich, einfach ein bisschen lange dauern, wenn man jetzt sagt, ja, so und so, da gibt es natürlich auch, also es gibt ja auch in Deutschland sehr, sehr gute Podcasts und die können auch im Radio laufen, auch von der Qualität und so, aber um so die breite Masse darzustellen, würde ich schon eher sagen, dass man sich einen Podcast nicht unbedingt als Radio, dieses ziemlich perfekte und da sind alle Leute bezahlt und ich weiß nicht was, vorstellen sollte, sondern auch gerade eben dieses, hey, theoretisch könntest du jetzt mit deinem Handy irgendwas aufnehmen, das hochladen und das als Podcast raushauen, dass Leute das eher sehen.
Mhm. Ja, ich finde es, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz spannender Aspekt, weil man dann natürlich auch sagt, das Radio ist ja was, was ja jedem irgendwie gefällt. So, und das kann jeder irgendwie anhören und der hört das natürlich abhängig von Sender und Musikgeschmack vielleicht auch so, aber im Prinzip ist es ja was für die breite Masse, das klingt immer so abwertend, wenn man das irgendwie sagt oder ach ja, und Mainstream-Medium, das ist alles schwierig, also soll überhaupt nicht abwertend klingen, aber das ist natürlich was, wo viele Leute einfach einen Zugang haben, weil die Geräte da sind, die setzen sich ins Auto und hören Radio und freie Formate, also Podcasts natürlich eine ganz spezielle Themenvielfalt ermöglichen, die ja auch dann nur auf gewisse Zielgruppen ja einfach zutrifft, ne? Also ich glaube jetzt ja auch nicht, dass jetzt gerade akut jemand im Autoradio hören wollte, wie wir zwei über Podcasting nörden oder so.
No.
Vielleicht ist es so, ich halte es für nicht so ganz wahrscheinlich. Wieso finden wir denn Podcasts so toll und erwähnenswert, dass wir da jetzt uns drüber unterhalten müssen und unsere Arbeiten drüber schreiben?
So, ich finde es halt einfach sehr, sehr entspannt. Also es wird ja so auch, wahrscheinlich hast du auch 1000 Artikel gelesen, wo dann drin stand, hey, du kannst Podcasting beim Joggen hören und so. Ich muss sagen, beim Joggen würde ich das, glaube ich, nicht hören, weil ich da eher irgendwie Motivationsmusik brauche.
Ja, so. Geht mir genauso. Ich kann es auch tatsächlich nicht beim Joggen hören, aber...
Das Beispiel kommt trotzdem 1000 Mal. Aber wenn ich irgendwie in der U-Bahn bin oder irgendwie einen Weg zur Uni hatte, fand ich es schon sehr angenehm, irgendwie mich darüber auch teilweise zu bilden. Also ich habe auch ganz viele Medienpodcasts gehört und darüber halt dann so ein gewisses Fachwissen angesammelt, denke ich mal. Und dann natürlich dieses super faule, du musst einfach nur einmal abonnieren und dann ist es auf deinem Handy, wenn du genug Platz hast und dann kannst du rausgehen, dann ist es weg danach. Also ich nutze auch Spotify mittlerweile mehr als CDs oder ich weiß nicht was, einfach weil ich halt mit 2 Klicks die Musik habe und das ist für mich eigentlich so der größte Reiz, dass es zum einen halt schöne Inhalte sind, wo ich denke, okay, ich kann ein bisschen Musik hören und mich da auch unterhalten lassen und so, aber ich möchte halt trotzdem auch ein bisschen was lernen und so oder irgendwie unterhalten werden, je nachdem. Und das eben auf diese super entspannte Weise. Also das sind, glaube ich, so für mich die beiden Hauptpunkte. Wie ist es bei dir?
Also ich glaube schon, dass es diese bei mir hauptsächlich dieser Informationscharakter ist, weil ich bin schon ich ich habe also recht unregelmäßige Arbeitszeiten. Ich arbeite im Schichtdienst. Ich bin jetzt auch nicht immer so oft zu Hause, dass ich sage, ach ja, jetzt könnte ich irgendwie Tagesschau gucken oder irgendwelche Magazine, sei es für Medienthemen oder so. Erstens das. Und dass es einfach auch Themen gibt, die ich sonst nirgendwo finde.
Zum Beispiel?
Wenn ich jetzt so überlege, so wöchentlich einen Podcast, den ich immer höre und den ich super wichtig finde, Logbuch Netzpolitik, finde ich mega spannend, weil da wird dann einmal die Woche wird einfach mal grob zusammengefasst, was geht netzpolitisch gerade ab auf EU-Ebene, was passiert in Deutschland, da wird dann immer so die Geheimdienstaffäre, NSA-Untersuchungsausschuss wird kommentiert, man weiß immer so, was gerade abgeht, ne? Und jetzt bin ich natürlich auch Medienmensch, habe irgendwas mit Medien gemacht, das ist ein Thema, das mich total reizt und das ich wichtig finde einfach, und das sind wenig Anlaufstellen, finde ich, die man sonst hat, um die Informationen so aufbereitet und so passend zu bekommen. Ich bin kein großer Leser. Also ich lese schon gerne, aber Bücher oder so. Aber ich hasse Zeitungen. Ich finde Zeitungen ganz furchtbar. Ab und zu mal irgendwie vielleicht, ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder den Zeitungen vielleicht nicht ganz gerecht, wenn ich mal einen Spiegel Online-Artikel lese oder so. Wobei online schon selektierter, wenn einem in die Timeline irgendwie ein Zeitartikel oder Taz oder sonst irgendwas reingespielt wird zu einem Thema, dann lese ich den natürlich schon, aber ich würde nie eine Zeitung kaufen. Ich hasse Zeitungen, ich bin da zu grobmotorisch, ich kann das allein schon nicht blättern. Ich bewundere die Leute, die da in der Bahn immer sitzen, weißt du, die falten dann da auf und ich krieg die dann nicht mehr zusammen. Deswegen ist so Audio für mich das total, total super Informationsmedium einfach. Und weil es einfach auch durch den Charakter dieser freien Sendungslänge, die kann 4 Stunden gehen, wenn das ein spannendes Thema ist und das aufbereitet ist entsprechend, dann ziehe ich mir das rein und ich bin da, glaube ich, dann schon sehr gut informiert zu bestimmten Themen, die ich da irgendwie anhöre. Und das macht's für mich, glaube ich, hauptsächlich aus, ja. Also wirklich eine Quelle für Informationen zu haben, die man sonst so ohne weiteres nicht bekommt.
Kannst du dich denn immer so lange darauf konzentrieren? Also gerade wenn es 4 Stunden geht?
Ja, schon, aber ich höre die natürlich nicht am Stück. Das ist zum Beispiel auch mal was Witziges, das haben ja auch mal Leute gefragt, jetzt bei meinen Interviews für die Masterarbeit. Ja, ich kann ja sowas, wenn das dann 1 Stunde geht, das ist mir ja schon irgendwie zu lang so, ne? Aber klar, ich höre die natürlich auch nicht am Stück an, die 4 Stunden, aber ich bin eine halbe Stunde mit der S-Bahn jetzt hierher gefahren. Ich fahre nachher eine halbe Stunde zurück, dann höre ich das an, dann höre ich da vielleicht morgen irgendwie weiter. Das ist ja je nach Lust und Laune, das ist ja der Spaß an dieser orts- und zeitabhängigen, unabhängigen Nutzung, dass du eben hören kannst, wann du willst. Und wenn es halt gerade langweilig ist, dann klicke ich ein Kapitel weiter oder auf Stopp oder ich höre es halt nicht an. Also da ist mir ein total, es zwingt einen ja keiner. Das finde ich, macht mir die Dauer eigentlich nichts aus. Ich finde es eigentlich immer sogar schön, wenn es echt lange Sendungen sind, weil dann hat man so ein bisschen lang was davon, ist aber auch ein Problem, weil man dann viele andere Sendungen gerade halt nicht hören kann. Und ich habe in meiner App, ich habe, glaube ich, mittlerweile über 90 Podcasts abonniert. Da kommen sehr viele sehr unregelmäßig und auch nicht jede Woche oder so, aber nee, das ist schon mein Hauptmedium eigentlich. Also ich höre tatsächlich, seitdem ich Podcasts höre, sehr viel bewusster Musik zum Beispiel, weil ich die dann tatsächlich auch eher, jetzt habe ich gerade Bock, jetzt muss ich irgendwie Musik hören oder den Song oder die Band, und ansonsten höre ich fast nur Podcasts. Das ist so tatsächlich, ja, das Angebot, das mich da ein bisschen hält. Und dazu kommt dieser Seifenoper-Charakter so ein bisschen. Ne? Wenn du regelmäßige Sendungen hast, die du länger hörst, das ist wie bei einer Fernsehserie. Du bist da ja dann schon, du wartest ja so auf die neue Folge und du hast ja ein ganz komisches Verhältnis auch zu den Leuten. Du hörst die ständig, du glaubst da irgendwie, ja, du kennst sie oder du hast so du weißt so, wie die Leute ticken, was die für eine Meinung haben zu einem bestimmten Thema. Das ist natürlich auch ganz, ganz spannend. Finde ich auch eine ganz interessante Perspektive. Jo, das sind eigentlich so meine Vorlieben auf jeden Fall. Und was ich auch gut finde, das ist aber auch so ein Ding von mir. Ich tue mich immer recht schwer, jetzt gerade was so Nachrichtenlagen angeht, ne, politisches Tagesgeschehen. Es wird ja immer recht schnell erwartet, dass du zu allem ja irgendwie eine Position oder eine Meinung hast oder so. Und ich kann das immer gar nicht. Ich habe immer zu vielen Dingen erstmal gar keine Meinung. Und ich orientiere mich, glaube ich, sehr stark an Argumenten oder an Meinungen, die mir halt dann irgendwie so zugetragen werden. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das ist natürlich auch so eine journalistische Ebene, ne, dass das so ein Podcast natürlich auch vielleicht eine Haltung haben kann, die jetzt irgendwie eine Zeitung oder so nicht hat. Und dann kannst du auch sagen, oh ja, mit der Meinung gehe ich aber überhaupt gar nicht konform. Ich sehe das dann doch irgendwie anders. Das finde ich eigentlich auch recht, recht erfrischend. Hast du noch was, was dich total juckt oder warum du denkst, das ist so auch bei dir ein wichtiges Medium?
Ich glaube, das sind wirklich so die beiden Punkte, die ich vorher auch genannt habe. Natürlich ist auch cool, dass es das einfach gratis ist, ne? Aber genau die ja, genau die Sachen sind es eigentlich. Also Information und wie es aufbereitet ist, auch die Lockerheit halt je nachdem, ne? Also wenn es halt auch privat gemacht ist, dann ist es halt auch, wie gesagt, wie du gerade vorher gesagt hast, einfach losgelöst von diesem, okay, wir müssen jetzt 1,30 Beitrag machen im Lokalrundfunk oder sowas, sondern es ist halt einfach sehr, sehr viel tiefer gehend und man kennt die Leute natürlich auch je nachdem eher als wenn bei dem Radiosender jetzt irgendwie 40 Leute arbeiten oder sowas, dann dauert schon ein bisschen, bis du die irgendwo kennengelernt hast und wenn den Podcast jetzt irgendwie 4 Leute machen oder so, dann kennst du die halt beim zweiten Mal schon viel besser und kannst irgendwann auch sagen, ah, okay, jetzt spricht der und der.
Was mir gerade noch einfällt, was ich tatsächlich dann trotzdem ganz spannend finde, man richtet sich ja nicht nach der Zeit, wann man das so anhört, ne, weil man ist ja unterschiedlich unterwegs und hat unterschiedlich Zeit und kann auf Start und Pause drücken. Man weiß aber trotzdem, bei manchen, heute ist Donnerstag, theoretisch müsste heute die neue Folge von irgendwas kommen. Das finde ich dann eigentlich schon auch wieder witzig, dass man sich ja dann doch so an eine gewisse Linearität irgendwie gewöhnt. Halt nicht im Konsum so, aber man wartet dann schon irgendwie so ein bisschen drauf. Das ist eigentlich auch ganz spannend.
Ja, die Nerds zumindest. Also ich glaube, die breite Masse wird wahrscheinlich auch sagen, ja, okay, da ist er halt wieder.
Ja gut, das ist ja jetzt bekannt, dass das hier Nerdpotenzial hat auf jeden Fall. Was jetzt vielleicht können wir das mal ganz kurz ansprechen. Ich habe es am Anfang ja auch schon gesagt. Es ist ja tatsächlich nichts, kein Massenmedium. Jetzt nicht, weil es eben Inhalte produziert, die nur für die Masse irgendwie sind oder eben nicht für die Masse sind, sondern weil es einfach extrem wenig Leute nutzen. Die ARD/ZDF-Online-Studie, die erhebt die Podcast-Nutzung jedes Jahr. Seit 2006, glaube ich. Das sind jetzt in der Gruppe der Onliner, also das sind die 14- bis 29-Jährigen, ich glaube 13% so um den Dreh. Das heißt, dass die, ich glaube, mindestens einmal die Woche einen Podcast hören. Das sind etwa 1,3 Millionen Menschen. Das wird, ich habe so das Gefühl, ja, es wird ein bisschen gefeiert, so, ah ja, und stetiger Aufwind. Aber irgendwie ist es natürlich weit entfernt von Leuten, die Spotify nutzen oder YouTube oder so, ne? Dass es da einfach gewisse Barrieren in der Nutzung gibt. Wie, hast du eine Idee, wieso sich das irgendwie, warum es so unpopulär scheint?
Ja, also ich habe auch da gerade eher geguckt, das zu entdecken, also explorativ halt, um mal so ein bisschen wissenschaftlicher zu klingen, habe ich mich halt auch damit beschäftigt, okay, woran liegt es überhaupt, dass dieses ganze Medium auch für die Branche, also es ist ja von ganz, ganz vielen Seiten, es ist ja auch super, super vielschichtig, dass es zum einen von der Branche her nicht so stark unterstützt wird, weil es gibt ja auch nicht so viele Produzenten, zum Beispiel in Deutschland hat sich jetzt ja gerade eben mit 4000 Hertz erstmals ein Netzwerk gegründet, obwohl es Podcasting an sich ja schon Ewigkeiten gibt. Und aber auch natürlich von den Konsumenten her. Also das bedingt sich ja beides. Wenn man irgendwann eine große Branche hat und ich sag mal, es gibt den McDonald's oder den Coca-Cola Podcast oder so und die machen jetzt richtig dick Werbung, dann werden natürlich auch mehr Leute wissen irgendwann, was ein Podcast ist. Klar, die technischen Hürden sind erstmal da. Also dass man überhaupt erstmal versteht, wie wir auch gerade versucht haben zu erklären, was ist denn das überhaupt und wie komme ich daran? Und manche Leute denken dann vielleicht sogar noch, dass man dafür bezahlen muss oder wenn ich jetzt abonnieren klicke, was passiert denn dann überhaupt?
Das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Ding. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so zu vernachlässigen irgendwie der Punkt, weil du ja selbst, also ne, wenn du dich online irgendwie bewegst und sei das in irgendeinem Programm wie bei iTunes, wo du ja auch Zeitschriften als E-Paper irgendwie kaufst, das ist jetzt glaube ich zwar kein Abo-Modell, aber da bist du auch recht schnell irgendwie bei kaufen irgendwie, ne? Und dann denkst du auch, ja, jetzt steht da abonnieren, jetzt muss ich das vielleicht bezahlen, mit Sicherheit auf jeden Fall. Wir kommen vielleicht mal so zu dem Thema, mit dem du dich so jetzt genauer beschäftigt hast. Jetzt darfst du deinen langen Titel von deiner Arbeit nochmal vorlesen.
Ja, der wäre nämlich Hürden und Potenziale in der Monetarisierung von Podcasting in Deutschland und den USA.
Eigentlich total spannend, dass das, du hast so ein sehr ökonomisches Thema eigentlich gewählt, hast jetzt aber nicht wie ich eigentlich Medienwirtschaft studiert, hätte eigentlich eher mein Thema sein sollen, aber wie bist du denn vorgegangen, was waren denn so deine Fragen, die du hattest oder die du mit der Arbeit so beantworten wolltest?
Also ich habe mir erstmal hat es echt lange gedauert, bis ich da irgendwie einen genauen Plan hatte. Also das Thema Podcasting hatte ich dann schon. Das war auch teils vorgegeben von der Uni. Aber ich wusste halt doch nicht so ganz genau, was ich jetzt machen möchte. Hab dann aber eben genau die Fragen eigentlich am interessantesten gefunden, warum wird es eigentlich nicht genutzt? Also beziehungsweise, was heißt, wird nicht genutzt, aber warum ist es nicht so besonders erfolgreich, zumindest auch gerade in Deutschland? Aber es hat sich ja auch allein in den letzten Monaten sehr, sehr viel getan. Deswegen kann man da schon sagen, dass es momentan auf jeden Fall auf so einem guten Trend nach oben ist, auch was die Entwicklung angeht und was da gegründet wird oder so. Aber genau das wollte ich eigentlich beantworten und schauen, ob auch gerade Monetarisierung, sprich also, dass es einfacher ist, mit Podcasts Geld zu verdienen oder so, ob das jetzt eher förderlich wäre oder auch vielleicht sogar negative Effekte haben könnte.
Und aus welcher Perspektive hast du dir das angeguckt? Jetzt so aus der Perspektive von egal welchen Unternehmen, die dann eventuell Podcasts einsetzen könnten oder gezielt auch Medienhäuser, die mal ein anderes Portfolio anbieten könnten?
Schon eher so auch die gesamte Infrastruktur. Also ich habe jetzt auch eher geguckt, was gibt es denn da überhaupt? Ich wusste zum Beispiel vorher nicht, dass es auch so interne Podcasts gibt. Also das heißt irgendwie, dass Adidas oder Audi oder so wirklich Podcasts für das eigene Haus produziert, um einfach so die interne Kommunikation zu verbessern oder zu sagen, hey, die News oder in der letzten Woche haben wir das und das, um einfach mehrere Leute schnell zu informieren. Das war mir zum Beispiel gar nicht klar. Und darum ging es mir eigentlich, also einfach zu gucken, was gibt es da überhaupt schon für Bewegungen und wo könnte sich das ändern? Und da war eben auch aus so wirklich nicht unbedingt aus ökonomischer Sicht pro Unternehmen oder so, sondern wirklich zu gucken, wie könnte sich die ganze Szene oder Branche dadurch verändern, wenn zum Beispiel iTunes sagt, hey, genauso wie eine App, stell ein, dass man 99 Cent für deinen Podcast verlangt, wobei man da natürlich auch nur bedingt rausfinden kann, was das für Effekte haben könnte.
Und du hast viele Experteninterviews dann durchgeführt zu der Frage. Da waren Podcast-Produzenten ja auch dabei, ne? Mit 4000 Hertz hast du gesprochen oder wolltest du sprechen? Du hattest es mal erzählt.
Ich habe mit 4000 Hertz habe ich am Ende noch doch nicht gesprochen. Ich habe mit Nele Heise gesprochen, die ja auch gerade ihr, also die promoviert ja gerade zu dem Thema und hat da eben auch gerade genau diese ganzen Infos und mir auch gesagt, dass auch gerade in Deutschland doch mehr Geld zu verdienen ist mit Podcasts, als man vermutlich denken mag, nur eben nicht unbedingt auf die direkten Wege. Aber ich habe auch mit Produzenten gesprochen oder eben auch mit Leuten, die eben nicht so stark drin sind. Also Richard Gutjahr zum Beispiel habe ich zumindest per E-Mail befragt, weil mir da eben auch wichtig war, dass ich jetzt nicht nur die Leute habe, die eben sowieso sagen, hey, Podcast, damit verdienen wir Geld, deswegen müssen wir jetzt quasi im Interview sagen, dass wir jetzt so abgehen, sondern eben auch Leute, die außen stehen und durchaus auch kritisch sein können. Ich glaube nicht, dass in Deutschland irgendwie groß Geld zu holen ist.
Naja, ist ja auch irgendwo, ne, es bedingt sich ja alles, ne. Du hast die, zwar das Potenzial, irgendwie was zu machen, aber natürlich wenig Nutzerzahlen und dann bedingt sich so gegenseitig so ein bisschen. Vielleicht können wir an der Stelle mal kurz einen Blick in die USA werfen, weil im Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben auch Podcasts ganz andere Möglichkeiten. Da sieht es nämlich total anders aus. Das ist, die haben auf jeden Fall eine wesentlich höhere Nutzung als die Deutschen. Ich glaube, die liegt nach aktuellen vergleichbaren Studien wie von ARD und ZDF so etwa bei im Durchschnitt 15%, aber ich glaube Gesamtbevölkerung und nicht nur die 14- bis 29-Jährigen. Und da ist, also da ist Podcasting ja gerade so ein Business. Also das ist ja ein ökonomischer Boom, das ist ja nicht mehr feierlich, da denkt man ja gerade.
Oder doch.
da machen ja die Leute irgendwie Podcasts nur, also tatsächlich nur, um Geld zu verdienen, könnte man ja irgendwie meinen oder halt als wesentliches Geschäftsmodell. Da haben sich in den letzten Jahren Podcast-Netzwerke gegründet, ne? Podcast-Labels, um einzelne Sendungen irgendwie unter einer Dachmarke irgendwie verkaufen zu können und die haben alle ein total spannendes Konzept eigentlich, ne? Bei denen läuft so gut wie alles über Sponsoring oder, weil das habe ich jetzt in Deutschland, sieht man es so ganz langsam, ne? Also Sponsoring wäre jetzt hier diese Folge von Ansprechend wird präsentiert von Horaz 88.6, die hätten jetzt aber glaube ich nicht so arg viel Geld mir irgendwie was zu zahlen, was bei den Hörerzahlen von mir jetzt auch, ja, wäre jetzt auch irgendwie albern, aber das scheint bei denen ja total gut zu funktionieren, dass die pro Folge natürlich bei entsprechender Reichweite da richtig Geld verdienen. Hast du da Vergleichszahlen irgendwie oder so ein bisschen, konntest du da was gegenüberstellen, so den Vergleich von USA und Deutschland mit Monetarisierung oder bist du da drauf eingegangen?
Also diese, was das Direkte angeht, eben Werbung im Podcast schalten, das kommt wohl auch in Deutschland relativ, also da kann man wohl auch in Deutschland guten Tausender Kontaktpreis verlangen. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen rausfinden können, aber so wie zum Beispiel auch Markus Schuler meinte, der eben auch den Geek Week Podcast macht.
Der ist von Detektor, ne? Detektor FM?
Nee, BR.
BR?
Ja. Ich glaube, du meinst
Markus Engert. Ja, okay, die verwechsel ich immer, stimmt.
Nee, der macht BR und eben Geek Week Podcast und der meinte auch, dass sie durchaus gut verdienen konnten, obwohl sie es ja auch zu viert machen und es ja auch vier Profis sind und gutes Equipment mittlerweile haben und so. Aber mittlerweile haben die eben auch gesagt, dass der Anspruch einfach so groß war. Also für die wollten halt so auch wie Gimlet, das war das Vorbild, eben auch Interviews machen mit zum Beispiel Audible ist der Sponsor und dann wollten die halt irgendwie zu dem und dem Buch ein schönes kurzes Interview machen oder so haben gemerkt, dass das einfach sehr, sehr viel Zeit frisst. Also mit dem Rheinwerk Verlag, der eben auch technische oder Technologiebücher macht, hat das wohl sehr gut geklappt, meinen die. Da kam auch dann positives Feedback dann auch von den Hörern, weil es einfach gepasst hat, keine Ahnung, XY hat jetzt ein Buch über JavaScript geschrieben und wir machen jetzt 3 Minuten Interview dazu. Das kann sich ganz gut eingliedern. Aber Markus Schuler meinte eben, dass das einfach auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, alleine diese Werbung zu produzieren und so zu machen, dass man sagen kann, ey, die ist gut. Und dass sie letztendlich gesagt haben, verzichten wir auf die Werbung, lassen wir einfach Leute spenden, wenn sie wollen. Und das ist uns auch genug.
Die, was man jetzt natürlich trotzdem viel sieht, das ist ist die Tatsache, dass viele viele Podcasts oder ja viele die Podcasts, die in Deutschland recht bekannt sind, wie zum Beispiel jetzt, heißt jetzt Fest und Flauschig von Schulz und Böhmermann, war ein riesengroßes Thema, dass die jetzt bei Spotify zu hören sind, exklusiv. Man kann sie nur dort hören, da sind wahrscheinlich entsprechende Gelder geflossen und dass jetzt so langsam die Plattformen so auf den Podcast-Zug aufspringen, weil man wahrscheinlich auch sieht, dass in Amerika da einfach ganz andere Gelder fließen. Oder wie bist du auch näher auf die Plattformen eingegangen, wo da die Potenziale liegen bei Geld, oder ist das alles noch, weil es gerade erst so anfängt und vielleicht noch nicht ganz so aktuell ist?
Da habe ich mir auch eher so ein bisschen die Infrastruktur angeguckt. Also das iTunes wird immer noch gesagt, dass sie so 70% oder 65% Marktanteile haben, was die Podcast-Directories angeht. Das heißt, da sind sie halt immer noch sehr, sehr mächtig. Aber viele Leute sehen halt auch, dass sich da was tun muss. Auch unter anderem Markus Schuller, der gesagt hat, dass es irgendwie schade, dass Apple da nicht wirklich was entwickelt hat und nicht irgendwie möglich macht, dass ich mal sehen kann, zum Beispiel, hört überhaupt jemand meinen Podcast? Also ich sehe halt, hat den wer abonniert, aber nicht, hört den wer oder bis wann hört den jemand, was dann halt zum Beispiel bei YouTube oder egal wo, bei den Videoplattformen halt einfach ermöglicht, dass du sagen kannst, hey, okay, dann mache ich vielleicht einen kürzeren Podcast, wenn den eh nicht alle bis zum Ende hören oder so. Mhm. Oder muss ich ein bisschen was an dem Konzept ändern oder vielleicht muss ich den auch ganz einstellen, weil den niemand hört. Aber da habe ich halt eher geguckt, okay, was bedeutet das denn eigentlich, wenn Spotify jetzt sagt, wir nehmen die Podcasts auf, weil das Problem ist da ja auch, dass man dann irgendwann, ja, man grast ja teilweise ab. Also wenn du dir vorstellst, du hast jetzt deine 10 Lieblingspodcasts bei Spotify drin und du kannst sie eben nicht mehr entspannt so abonnieren, wie du es gewohnt bist, dann verändert sich auch die ganze Landschaft. Also dann ist es halt ein bisschen umständlich, du musst dann Spotify nutzen und das ist natürlich auch das Ziel von Spotify oder anderen Anbietern und könnte auch durchaus wachsen, aber ist halt nicht dieses schöne Freie, was eben auch Podcasts irgendwie.
Ja, was es ausmacht, so, ne?
Ja,
also
genau.
So wie wir jetzt hier auch einfach, gut, da sind jetzt auch überhaupt gar keine Gewinnerzielungsabsichten irgendwie drin, aber es gibt natürlich Leute, die das hochprofessionell machen und die natürlich da auch entsprechend Kohle für haben wollen. Ne? Also jetzt gerade die Leute von 4000 Hertz, die machen großartige Sendungen. Die haben sich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so drüber geäußert, ob sich das denn rechnet. Also ich glaube, der Nikolaus Seemark hat auf der Republika gesagt, sie gucken jetzt mal, oder der Plan war, nach einem Jahr irgendwie mal zu gucken, okay, reicht es, kann man davon leben oder muss man sich was anderes überlegen? Und die sind ja, soweit ich weiß, auch auf Spotify zu hören, sind aber auch trotzdem noch normal, in Anführungszeichen, abonnierbar beziehungsweise on demand anhörbar. Ist eigentlich auch eine spannende Entwicklung eigentlich, dass die sich auf mehrere Plattformen irgendwie aufteilen, ne? Aber das ist natürlich auch, das ist ja egal, ob das Podcasts sind, ne? Das war ja die Diskussion bei allen Medienanbietern, ob jetzt sowas wie Spiegel Online Artikel auf Facebook irgendwie nur noch einstellt oder so, weil dann die Plattform wieder so ihren Daumen drauf hat und natürlich dann auch ein bisschen beeinflussen kann, was gehört wird oder so. Aber das mit den Hörerzahlen, da ist natürlich schon was dran. Da musst du natürlich sehr viele technische Umwege gehen, dass du über iTunes irgendwie rausfinden kannst, was du für Abrufzahlen hast mit irgendwelchen Feed-Redirects und Statistiken. Das geht alles, aber das ist natürlich auch wirklich mit etwas Aufwand verbunden. Was gibt's denn noch für Erkenntnisse im Bereich Monetarisierung und den Potenzialen und den Hürden?
Also es gibt halt super viele. Große Dinger sind halt Native Advertising. Das gibt's ja auch. Also BuzzFeed finanziert sich ja auch in Artikeln häufig darüber, dass man halt einfach sagt, okay, irgendwer bezahlt mir Geld für einen Artikel. Zum Beispiel, was ich, der Film Avatar kommt raus und ich mache jetzt einen Artikel, die 10 schönsten Momente zu Avatar oder ich weiß nicht was, und werde dann von der Filmfirma oder so bezahlt, aber im Audiobereich ist es ja noch nicht so stark. Also gerade was Radio angeht, hast du es eher weniger. Gibt es natürlich auch, dass Leute sagen, hey, wir haben irgendwie das und das Festival und wir wollen uns da jetzt einkaufen, könnt ihr da einen Beitrag drüber machen? Und auch in Zeitungen gibt es auch schon, auch in Deutschland auch schon länger, ohne dass Leute es wahrscheinlich wissen. Aber da ist halt so, auch das alleine ist halt eine Diskussion. So, darf man das und wie schnell macht man den Journalismus oder eben redaktionelle Beiträge damit kaputt, weil Leute irgendwann denken, ah, jetzt ist alles Werbung und ich kann das nicht mehr unterscheiden. Von daher ist es halt wirklich so eine sehr feine Linie, wo Gimlet das Netzwerk dann zum Beispiel eine andere Musik drüber legt und dann eben auch sagt, so jetzt folgen ein paar Worte von unseren Sponsoren und das damit dann immer einleiten. Aber trotzdem kann man halt theoretisch, weil es da auch noch nicht so die, was noch nicht so reguliert ist einfach, kann man theoretisch halt sehr, sehr viel machen im Podcast und es gibt auch ein Beispiel, dass zum Beispiel General Electric einfach einen Podcast produzieren lassen hat und man hört nirgendwo, dass es irgendwie um das Unternehmen geht, aber irgendwo wohl im Abspann und das sind halt alles so Ansätze, wo man sagen kann, da kann man schon Geld verdienen und da kann man auch mit Partnern zusammenarbeiten. Ist natürlich immer die Frage, wie erfolgreich ist sowas, gerade auch, wenn man es halt nicht so gut messen kann.
Wobei ich mir also diesen Aspekt mit dem Native Advertising mir eigentlich bei Podcasts nochmal sehr gut vorstellen kann, weil die Kritik daran wäre ja im Print-Journalismus oder im geschriebenen Wort, dass du ja eventuell nicht exakt erkennen kannst, wo ist praktisch Berichterstattung und wo ist die Werbung, außer es wird irgendwie markiert. Vielleicht gibt es da mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwelche Richtlinien.
Man muss dazu es eigentlich auch markieren, ja.
Und da hast du natürlich bei Audio wieder, da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten eigentlich, ne? Weil es ist dann natürlich sehr strikt getrennt. Du kannst es vielleicht auch, also wie du jetzt sagst, ne, es ist dann irgendwie mit einer anderen Stimme vielleicht oder in einem anderen Tonfall. Du kannst es vielleicht dramaturgisch auch ein bisschen sinnvoller irgendwie machen. So, jetzt haben wir gerade das Thema Monetarisierung besprochen. Jetzt übrigens, ich habe hier noch einen kleinen Einspieler von unserem Sponsoren vorbereitet. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass da wesentlich mehr drin ist als jetzt im Printbereich eigentlich, ne?
Man kann auf jeden Fall, denke ich mal, mehr spielen, das auf jeden Fall. Aber es geht, ja gut, bei Print ist es halt auch weniger eingebettet, sondern da ist es dann der Artikel einfach. Der ist dann halt irgendwie, was ich direkt. Und ich glaube, da ist es natürlich auch schwieriger, weil ja, du hast halt Text und vielleicht Video oder wie auch immer du das aufbereitest, aber das war's dann halt. Und je nachdem auch, wie trocken das Thema ist, wenn jetzt irgendein Pharmaunternehmen sagt, hier, mach doch mal einen spannenden Artikel über das Medikament, dann ist natürlich super schwierig. Aber wenn du jetzt sagst, tatsächlich, hey, wir haben einen Gesundheitspodcast und wir machen jetzt, also ich denke mal, Interviews kommen immer ganz cool, dass man halt sagt, man verbindet das jetzt irgendwie. Also bei Gimlet war es dann auch zum Beispiel, dass sie halt Mailchimp als Sponsor hatten, geht es ja um Newsletter und die haben aber, also auch so ein bisschen auf diese verrückten Ideen eingehen, die haben halt irgendwie Hüte für Katzen verkauft oder es war so ein bisschen Marketing-Gag und dann hat Alex Bloomberg eben die das irgendwie eigenhändig in China, glaube ich, fertig interviewt und sowas ist dann natürlich das kann halt auch so ein Podcast aufpeppen sogar und eine sehr gute Werbung dann irgendwo sein. Und das ist natürlich auch der Grund, warum Leute dann sagen, hey, dann bezahlen wir halt mehr, weil es dann halt auch, wie du auch schon vorher erwähnt hast, eben dieses Vertrauensverhältnis irgendwo gibt. Weil es ist ja normalerweise ist es halt immer der Host, der Gastgeber, der dann eben auch diese Werbung irgendwie vorträgt oder präsentiert. In manchen Fällen sind es dann auch andere, aber ist dann halt auch schöner und da warnen auch Leute vor, dass es auf gar keinen Fall so werden soll wie im Radio, wo dann irgendwelche nervigen Songs sind und du dann irgendwie den Bratmaxe-Song irgendwie vorgedudelt bekommst, sondern schon was Schönes, was sich irgendwie eingliedert.
Das ist ja auch der Grund, ne, warum der 1000-Kontaktpreis, also muss man vielleicht auch kurz erklären, also das, was man bezahlen muss als Werbetreibender, um 1000 Kontakte im Durchschnitt zu erreichen. Ne? Ich glaube, so rum geht's.
Ich glaube, so kommt es. So ungefähr, ja.
Und das ist bei Podcasts ist der wesentlich höher, weil die Leute sagen, du hast eine andere Qualität als jetzt einfach im Radio oder im Fernsehen, wo du natürlich dann irgendwie wegzappen kannst oder den Sender wechselst oder umschaltest. Aber bei dem Podcast natürlich einfach dranbleibst und der Moderator, der Produzent oder der Host, wie es bei den Amis heißt, der so ein Vertrauensverhältnis hat oder so, ja, so positiv besetzt ist, dass die Werbung da einfach hochwertiger wirkt oder den Leuten einfach mehr wert ist. Ist natürlich schon interessant.
Plus man sagt auch da, dass die Leute wahrscheinlich nicht unbedingt überspringen. Mhm. Also weil du halt dann unter Umständen vielleicht nur eine Minute zwischendrin hast oder gerade ganz am Anfang und dann, gerade wenn du es auf dem Smartphone hörst und du hast halt irgendwie so ein riesen iPhone 6 Plus, dann kramst du vielleicht nicht unbedingt in der Tasche, um das rauszuholen, um zu überspringen, sondern sagst, okay, komm, das ist es mir gar nicht wert, sondern ich höre das jetzt. Das ist auch so eine Theorie.
Es wäre ja technisch relativ einfach, ne, mit so Kapitelmarken, wo man dann einfach zum nächsten Kapitel springt. Ich habe das aber tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass jemand die Werbung als Kapitel irgendwie kennzeichnet. Gibt's bestimmt, habe ich aber jetzt auch noch nicht gesehen. Jetzt ist mir gerade noch eine Frage eingefallen. Ja, genau. Weißt du denn, wie, also gerade die großen amerikanischen Produktionen, also jetzt gerade von Gimlet oder Bloomberg, der Startup-Podcast, woher die denn ihre Zahlen haben? Weil die sind natürlich auch iTunes gelistet. Ich weiß gar nicht, betreiben die selber wahrscheinlich irgendwie ihre Download-Server oder sind die bei irgendwelchen Plattformen, sind die bei SoundCloud oder irgendwo, wo die genauer nachvollziehen könnten, wie viele Downloads bzw. Hörer sie haben? Weißt du das?
Das weiß ich nicht so genau, aber es gibt immer mehr größere Netzwerke, die andere, also die genau diese Services aufkaufen. Also Panoply hatte, muss ich mal, glaube ich, ganz kurz gucken, Audiometric, Panoply hat Audiometric aufgekauft und das ist ein CMS, ein Content-Management-System, was zum Beispiel auch das Einsetzen von dynamischer Werbung ermöglicht. Also ist auch noch ein anderer Punkt, dass man eben sagt, hey, wir müssen nicht pro Folge immer unsere Werbung produzieren, sondern wir können tatsächlich so ein bisschen Richtung Internet gehen, dass Werbung per Live-Bidding irgendwie verkauft, dass man irgendwie sagt, okay, wenn 1000 Leute diese Werbung gehört haben, dann ersetzen wir die durch eine neue oder wir passen das jetzt auf die Region an, zum Beispiel höre ich das in Deutschland und bekomme vielleicht tatsächlich deutsche Werbung oder sowas. Aber das ist, glaube ich, das, was viele machen, dass sie einfach irgendwie ein bisschen zukaufen, um eben diese Statistiken zu bekommen. Und es gibt auch halt immer mehr Rankings. Ich glaube, Podtrack oder so hieß jetzt was zuletzt, was Nicholas Qua in seinem Newsletter aufgeführt hat, die jetzt auch, die noch nicht von so vielen genutzt werden, aber die es auf jeden Fall ein bisschen vereinfachen, zu ermitteln, wer denn hört und wie viele.
Ja, vielleicht muss man das an der Stelle nochmal ganz kurz dann doch technisch erklären, dass man, wenn man zum Beispiel bei iTunes seinen Podcast einreicht, dann liegt der Podcast, also die Audiodatei an sich, die liegt nicht direkt bei Apple oder so, die liegt immer noch irgendwo auf einem anderen Server oder bei einer Plattform wie SoundCloud zum Beispiel oder so. Und dadurch lässt sich natürlich nicht rausfinden, wie viele Leute dich über iTunes abonniert haben und dann den Podcast in ihr iTunes runterladen. Das lässt sich so natürlich dann einfach nicht nachvollziehen. Man muss da Umwege gehen, um zu gucken, wie dieser Podcast-Feed, also die Möglichkeit des Abos, abgegrast wird. Das vielleicht nur noch mal kurz zu Erklärung. Wenn man denn nicht wirklich das selber hosten möchte und da Kompetenzen und auch Lust genug dazu hat, da sich das anzugucken oder auch die Software dazu dann hat, um da wirklich Download-Zahlen irgendwie zu sehen. Genau, was haben wir noch? Ich schaue mal auf unsere Gesprächsliste. Wir haben da noch so einen schönen Punkt, der da heißt Antikommerzialisierung der Podcast-Communities.
Das ist schön, ne?
Schön, schönes Thema. Das hast du mit drauf geschrieben. Leg mal los.
Ja, das ist auch ein kleiner Teil, dass ich mich halt auch, Sandro Schröder hat da einen Artikel darüber geschrieben, wo er sich so ein bisschen aufregt darüber, dass gerade die deutsche Podcast-Community halt irgendwie so ein bisschen resistent ist und Antikommerz.
Ah, den habe ich gelesen. Das war da, wo drüber stand, Laber-Podcasts, my ass, Aufkleber gibt es nicht.
Ja, genau, der, ja.
fand ich toll.
Da habe ich halt mal so ein bisschen dann recherchiert, wie ist denn das überhaupt? Und auch nur, weil es halt das Thema anschneidet, ne? Wie gut kann ich denn monetarisieren und Geld verdienen, wenn da irgendwie eigentlich gar keiner Bock drauf hat? Also es ist ja so ein bisschen wie in der Musik, so du hörst halt irgendeinen Künstler und findest ihn super gut und der ist noch Indie und irgendwann ist der Kommerz, der will nur Geld verdienen und so. Und ich glaube, eine ähnliche Beziehung hat man auch teilweise eben zu den Podcastern. Das sind so ein bisschen auch die Stars und die machen das einfach, weil sie dir was Gutes geben möchten. Aber wenn es dann um Geld geht, dann kannst du auch ganz schnell Leute verlieren. Und wenn das dann irgendwann alle hören, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so cool. Von daher war das eigentlich so ein bisschen die Frage. Aber da gibt es auf jeden Fall halt viele Leute auch, Marco Arment zum Beispiel, der hat Overcast eben zum Beispiel programmiert, neben einer App, die ich auch nutze, die so ein bisschen schneller abspielt, so dass man dann eben ein bisschen mehr Podcast in weniger Zeit hören kann. Aber der hat halt auch einen relativ langen Artikel verfasst zu dieser Datensache, was aber auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass eben ein Artikel in der New York Times stand, wo es dann hieß, dass irgendwie 7 Podcaster gerne möchten, dass Apple noch ein bisschen mehr Daten offenbart und so weiter. Und Arment geht da auch genau in die andere Richtung und sagt, es ist eigentlich super gut, so wie es ist, es ist schön, so wie es ist und das Medium an sich muss einfach irgendwie so ein bisschen geschützt bleiben und sollte jetzt eben genau nicht auch Apple irgendwie dazu die Macht geben, auch irgendwie als finanzieller Vermittler zum Beispiel dann noch mehr Macht ausüben zu können. Das geht halt alles so ein bisschen in die Richtung, dass man eben sagt, die Community möchte eigentlich gerne, dass es eben offen bleibt, dass nicht alles auf Spotify landet, sondern möchte diesen Gedanken, auch diesen Open-Source-Charakter irgendwo bewahren. Und das habe ich da eben ein bisschen rausgefunden. Es ist auf jeden Fall auch in Amerika so, dass da auch genug Leute sind, die auch dieses vertreten. Also da ist einfach so eine Diskussion.
Ach, ich dachte, das wäre jetzt tatsächlich eher so ein deutsches Ding mit der Geschichte. Wobei ich hatte den Artikel, glaube ich, eher so in dem Zusammenhang verstanden. Das war ja auch als ich 4000 Hertz dann hier gegründet hat in Deutschland, so ein bisschen in der Diskussion, die dann gesagt haben, naja, wir wollen halt damit Geld verdienen und du verdienst halt Geld mit hochwertigen Produktion oder du musst halt sehr viel Zeit / Geld in Qualität irgendwie stecken, damit du das auch irgendwie verkaufen kannst. Und ich glaube, da haben sich ja einige, ich sage jetzt mal Hobby-Podcaster, das ist auch wieder gemein, oder halt Leute aus der Szene, die es halt eben nicht zum täglichen Broterwerb machen, sagen wir es vielleicht so, sich so ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt, ne, weil ihr immer Serial als das Beispiel für alles im Podcast-Erfolg irgendwie herhalten muss. Und dass die da natürlich, ja klar, da haben die sich natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten.
Wobei Sandro Schröder da übertrieben hat. Also der schreibt da irgendwo von Shitstorm, den Nikola Seemack, der er wohl irgendwie geerntet hätte. Und dann habe ich mir die Diskussion auf Sendegate durchgelesen. Das war halt Quatsch. Also die meisten Leute haben gesagt, die haben zwar irgendwie kritisiert, so ja, irgendwie klingt das ein bisschen komisch, aber dann hat Seemack und Kollegen halt auch gesagt, ja, es ist halt eine Pressemitteilung und ich hoffe, ihr könnt das verstehen und so. Und es war eigentlich so, der Tenor war so, okay, wir wünschen euch viel Erfolg. Also da muss ich sagen, so krass anti ist es dann doch nicht, sondern wenn man es gut begründen kann, sehen die Leute, glaube ich, auch schon, dass gerade so ein Netzwerk ist ja auch nichts Gefährliches. Also ich glaube, da sind die Plattformen schon eher, dass Leute sagen, so oben, das kann das Medium echt nachhaltig verändern und auch eher so ins Negative.
Ja, das glaube ich auch. Also ich finde dieses Netzwerk toll. Also ich mag auch diese 4000 Hertz Podcasts sehr. Ich habe die zum Teil auch schon vorher gehört, bevor die sich gegründet haben. Die haben ja auch dann, glaube ich, zu Anfang ein paar ältere Folgen veröffentlicht, aber ich sehe das tatsächlich genauso, vor allem in Bezug auf die Plattform, weil Google jetzt, glaube ich, in Amerika das Podcast-Feature ausrollt, oder die haben das im Google Play Store, heißt das da bei denen, ne? Wo du
Apps. Ich glaube, es ist in der Musik-App, kommt es, glaube ich.
Oder in der Musik-App. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus in dieser Google-Sphäre, aber du kannst jetzt, also das Pendant eben zu iTunes von Apple oder zum App Store, wo du eben deine Apps und Musik und irgendwie kaufst, die haben in Amerika, soweit ich weiß, jetzt auch schon Podcasts mit drin. Und in Deutschland gibt es es noch nicht und ich habe es nicht gelesen, ich habe das auch nur gehört. Ich glaube, der Tim Pritloff hat da mal lang in der Freakshow oder so drüber gesprochen, dass die sich natürlich das Recht nehmen wollten, deinen Podcast, also deine Audiodatei selber zu hosten bei Google und die natürlich eventuell auch zu bearbeiten. Also da fallen dann vielleicht eventuell irgendwie wird dann in die Metadaten Eingriff genommen oder in die Qualität von Audio oder vielleicht werden auch manche Dinge dann nicht veröffentlicht. Ne? Also das war es wie die Diskussion bei Facebook und den Bildern von Brüsten oder so, ne? Wie die da total durchdrehen. Und das ist natürlich tatsächlich auch schon wieder was Gefährliches, weil du dann einfach nicht mehr unabhängig vom Inhalt einfach Sachen veröffentlichen kannst. Und das ist natürlich dann schon ein Problem auf jeden Fall.
Das hat Markus Schuler auch angesprochen. Die hatten halt auch dann kurzzeitig mal über Soundcloud gehostet und haben dann aber auch gemerkt, dass es einfach ein großes Risiko ist, den Feed, was eben nicht nur eben eine URL-Datei ist, sondern wo einfach alles drinsteckt, eben wie gesagt die Metadaten und so, dass Soundcloud sich auch wohl davor behält, den zu verändern. Und deswegen haben sie dann gesagt, dass sie wieder auf Libsyn hosten, wo auch sehr, sehr viele ihre Dateien ablegen und um da einfach unabhängig zu bleiben. Und das war auch so der Rat von ihm, dass man auf keinen Fall sein Feed, also das Herzstück seines Podcasts irgendwie abgeben sollte, sondern immer einfach auf einen unabhängigen Server legen, dass man da die Macht behält.
Auf jeden Fall. Bezahlst du Geld manchmal für Podcasts und dann nimmst du irgendwelche Flatter- oder Patreon-Systeme in Anspruch und unterstützt irgendwelche Leute, die du hörst?
Habe ich bis jetzt noch nicht. Also ich habe bis jetzt echt einfach nur gehört. Bei Gimlet, die haben halt auch so ein Mitgliedsmodell, da habe ich mal überlegt, weil ich echt gut finde, weil ich da auch die Podcasts, oder zumindest ein Startup-Podcast, wo er eben auch sehr meta halt quasi die Gründung seines Startups als Podcast beschreibt, was eben ein Podcast-Netzwerk werden soll. Und da habe ich überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie Mitglied werde, $5 im Monat ist es, glaube ich, habe ich auch noch nicht gemacht. Und aber das ist halt auch wirklich wieder so ein bisschen die Macht, wenn jemand so dein Vertrauen gewinnt, dann bist du doch bereit, irgendwie zu unterstützen. Aber da ist natürlich auch die Frage, wie viel kannst du überhaupt unterstützen? Also wenn jetzt noch 2, 3 andere auch so super sympathisch kämen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, ich kann mir irgendwie 5 € im Monat, kann ich mir leisten, aber 5, 10 für jetzt ein paar Podcasts ist halt viel zu viel.
Ja, ich fand da, also ich hab immer eigentlich recht lange Flatter benutzt. Das fand ich dann irgendwie okay. Das scheint sich ja für manche irgendwie zu lohnen. Also für die mit sehr vielen Hörern, die können da, glaube ich, die bekommen da schon ein bisschen Geld und manche können sich dann wenigstens mal ein neues Mikrofon oder so kaufen. Das finde ich dann schon okay. Es funktioniert nur irgendwie eher schlecht, finde ich irgendwie für mich. Das war, ich habe eine Zeit lang Instacast, diesen Podcast-Player benutzt und der konnte dann sogar irgendwie noch automatisch dann flattern, immer wenn du gehört hast. Das fand ich total cool, aber mich da jetzt irgendwie hinsetzen dann am Ende des Monats und dann einzelne Episoden irgendwie durchklicken, schwierig. Da gefällt mir das Patreon-Modell eigentlich ganz gut, ne? Also, dass du dann einfach die Leute unterstützt und jedes Mal, wenn sie eine Folge rausgebracht haben, gibst du denen einen Dollar oder so. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das sind nur sehr, sehr wenige deutsche Podcasts, die ich höre, die das benutzen. Gut, wir haben jetzt schon ziemlich viel angesprochen. Wir sprechen auch schon eine ganze Weile. Haben wir denn noch offene Themen?
Wir haben über deine Arbeit ja noch nicht so gesprochen.
Wir haben über meine Arbeit noch nicht so gesprochen, das stimmt.
Da kannst du ja gerne nochmal irgendwie so ein bisschen, was so deine Ergebnisse überhaupt, deine Fragen waren.
Ja, also das große Thema der Arbeit war ja eigentlich, dass ich das mal insgesamt auch betrachten wollte, einfach dieses Podcast-Phänomen einfach auch, also haben wir ja vorher festgestellt, und das fängt bei der Definition schon an, dass du überhaupt sehr schwierig nur beschreiben kannst, was es denn überhaupt ist, weil es eben diese technische Komponente gibt mit der Abonnierbarkeit und Feeds und man oder auch doch nicht und dann kann man es auch irgendwie im Internet nur anhören. Dann gibt's diese inhaltliche Ebene mit freies Audiosendungsformat, aber die Tagesschau ist dann trotzdem irgendwie auch Podcast. Das wollte ich einfach mal sehr detailliert anschauen, also auch und verstehen auch für mich selber natürlich auch in erster Linie. Und dann auch kurzen Blick auf die Nutzerzahlen und auf die einzelnen Studien zu werfen, die ich vorhin schon angesprochen habe, also ARD, ZDF, Online-Studie, dann die amerikanischen Studien, wie da so die Unterschiede sind zwischen den beiden. Und dann aber auch tatsächlich nochmal konkret zu sagen, was machen denn Podcasts aus? Warum sind die toll als Audio Medium? Und da gehört dann einfach, ja, wie gesagt, die Technik und die Technologie so ein bisschen dazu, dass dieses immer das passende Thema, auf das ich gerade Lust habe, hören zu können, ne, das sich in bestimmten Themengebieten ganz gut einarbeiten oder einhören zu können, und zwar wann ich will, weil ich es mit meinem Smartphone die ganze Zeit hören kann und weil es einfach so ein vielfältiges Angebot gibt, ja, und dass man da einfach sehr, 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 sehr viel mitnehmen kann. Also einfach tatsächlich nur nochmal so eine inhaltliche Betrachtung auch, was wir vorhin besprochen haben mit der persönlichen Ebene des Mediums. Da habe ich das einfach nochmal so ein bisschen versucht, einfach mal zu formulieren, warum Podcasts ein spannendes Medium sind. Dann gibt es noch so den empirischeren Teil der Arbeit. Und da ging es tatsächlich drum, um diese Nutzungsbarrieren festzustellen. Also da habe ich habe Interviews geführt mit Leuten zwischen 14 und 30. Nee, zwischen 16 und 30, 14-Jährige habe ich keine bekommen. Ja. Das war aber okay. Um festzustellen, warum nutzen sie es denn nicht? Es waren auch Leute dabei, die es nutzen. Nicht viele. Die Leute, die da eben schon Podcasts hören, die haben im Prinzip genau dieselben Dinge gesagt, die wir vorhin gesagt haben. Ich glaube, das ist einfach universell bei allen so, die Podcasts hören, die fallen da dann einfach irgendwann in die Suppe und dann kommen sie nicht mehr raus. Das konnte ich tatsächlich bestätigen, und dann ging es mir eben darum zu gucken, was hören denn die Leute so oder was nutzen die generell für Medien, auch so diese Nebenbei-Medien, was hören denn die Leute, wenn sie zur Arbeit oder zur Uni fahren, in der S-Bahn oder im Zug, und warum hören sie denn keine Podcasts? Und das war für mich eigentlich relativ spannend, weil es hat sich schon gezeigt, dass es so ein paar Vorurteile gibt gegen die Nutzung von Audio an sich, die dann sagen, ah, ich kann doch keine Stunde irgendwie zuhören, ne, haben wir vorher schon gesagt. Oder ich glaube nicht, dass mir das irgendwie einen Mehrwert bietet, weil da ist ja kein Bild dabei oder so. Das ist schon spannend. Da sind viele Leute sehr auf das Visuelle auch gepolt. Man muss auch dazu sagen, ich habe Leute befragt, ich habe mir jetzt schon Leute rausgesucht, die natürlich medienaffin sind, also die digitale Medien nutzen. Es wäre jetzt natürlich, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du zwischen 16 und 30 Leute findest, die eben gerne digitale Medien nutzen. Es bringt natürlich nichts, solche Erkenntnisse bei Leuten zu suchen, die kein Smartphone haben und die kein Spotify nutzen oder YouTube eben nicht und eben motorisch so talentiert sind und eben noch eine Zeitung lesen, im Gegensatz zu mir. Das muss man schon dazu sagen, da habe ich mir schon passende Leute natürlich gesucht. Ja, und so als Nutzungsplattform, also YouTube ist speziell bei den Jüngeren, das ist das Maß der Dinge, die machen alles über YouTube, also alles. Die Musik ist YouTube, weil dann werden da halt irgendwelche Playlisten angeguckt, angehört und läuft nebenher. Die haben natürlich dann auch so das, was für uns die Podcaster sind da halt die YouTuber. Das ist auch so eine ganz ganz spannende Sphäre, wo ich gar nicht so drinstecke. Das hat mich nie so interessiert. Ja, also dass da YouTube einfach ganz, ja, das ist so zentral einfach in der Nutzung. Und dann aber auch, dass so diese zeit- und ortsunabhängige, ja, dieser Konsum von Medien, das ist total, das ist auch das Maß der Dinge. Also es möchte auch keiner mehr im um 20.15 Uhr irgendwie einen Film oder eine Serie angucken. Das ist, da stehen sie auch alle drauf, und mit dem Smartphone kann man total bequem und schnell und hat sofort zur Hand sich Sachen angucken. Richtig, richtig spannend. Und dann habe ich tatsächlich noch gefragt, was denn die Leute einzeln unter Podcasts verstehen und ob sie denn den Begriff gehört haben. Und da kamen dann natürlich sehr unterschiedliche Dinge dabei raus, von ich weiß überhaupt nicht, was es ist, ich habe es noch nie gehört, oder ja, ich habe es schon mal gehört, ich weiß aber nicht, was es ist. Und was auch sehr bezeichnend war, wenn sie den Begriff kannten, dann haben sie das mit genau einem Podcast in Verbindung gebracht, und das war dann Sanft und Sorgfältig oder Fest und Flauschig. Den hören sie auch tatsächlich alle oder viele. Also man kann tatsächlich fragen, hört ihr denn Podcasts oder habt ihr schon mal Podcasts gehört? Nee, aber habt ihr denn schon mal Sanft und Sorgfältig gehört? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder korrekt sein. Der lief vorher im linearen Radio, also war eigentlich auch kein Podcast. War dann aber auch wieder spannend, weil dann kam jetzt so die Frage, ja, wobei jetzt sind die ja bei Spotify. Ich glaube, das ist ein Podcast. Ne? Ich glaube, vorher war es irgendwie keiner. Ich weiß es nicht genau. Solche Antworten kamen da auch. Aber jetzt so als Ergebnis würde ich sagen, da gibt es ganz massive Zugangsbeschwerden, Barrieren, einfach weil manche einfach kein iTunes haben und daher die Möglichkeit schon mal nicht haben, sich das anzugucken, weil die Leute eben nicht wissen, was Podcasts sind und welche Möglichkeiten und was es für tolle Sachen da gibt, gucken sie es auch nicht an, weil sie nicht wissen, ja, was bringt mir das? Ja, da kann ich irgendwie Tagesschau runterladen und die kommt dann jeden Tag. Nö, bringt mir nichts, gucke ich nicht an. Und ich glaube auch einfach, dass der Begriff einfach blöd ist. Ich glaube, wir brauchen ein anderes Wort für Podcast, was sich abhebt von diesem Mischung aus Technik und aus Inhalt. Und da fehlt dann einfach auch das entsprechende Marketing. Also wie du vorhin sagtest, ne, wenn McDonald's jetzt irgendwie einen Podcast hätte oder eine Show oder wie man es dann irgendwie nennt, dann würden die Leute da drauf abfahren, auf jeden Fall.
Also wie würdest du es besser nennen?
Keine, wenn ich das wüsste, dann würde ich hier, glaube ich, jetzt sofort die neue Medienabteilung aufmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, bei Spotify heißt es Shows, ne?
Ich glaube, die haben es gewechselt. Ich glaube, anfangs war es Podcast oder so. Aber ja, bei denen sowieso, die haben es ja auch noch relativ versteckt. Also da ist es ja Audio und Video auf dem gleichen Knopf. Das heißt, du klickst dann halt da drauf und dann ist es halt auch so eine große Mischung. Ich glaube, dadurch wird es für Leute sowieso schwieriger, das zu finden.
Ja, also ich glaube, der Name ist wirklich schlecht. Es wird da jetzt auch nochmal schwierig, da irgendwie was anderes zu etablieren. Ich habe da, wie gesagt, jetzt auch keinen Vorschlag, aber der ist zu unscharf einfach. Da gibt es so viele Erklärungs- und Definitionsansätze und jeder ist immer so ein bisschen richtig oder ein bisschen falsch. Das ist, glaube ich, einfach, du brauchst irgendwie einen Begriff, mit der klar für was steht, für das Medium, für den Inhalt. Und es begegnet den Leuten auch einfach nicht, ne? Also war bei uns ja auch so, wenn du keinen iTunes oder iPod hast, dann begegnet es dir nicht. Dann findest du nirgends, ach ja, lad doch mal als Podcast runter. Wenn du dann jetzt so Plattformen wie Soundcloud vielleicht auch nicht so gezielt einsetzt oder die gezielt irgendwie durchsuchst, sondern da irgendwie nur Musik hörst, dann weiß ich auch nicht, ob du so drauf stößt. Und viele sagen dann, sie könnten sich das natürlich angucken, aber sie hatten da einfach noch nicht die Eigeninitiative oder die Lust, sich damit zu beschäftigen, weil sie eben nicht wissen, was es ihnen bringt. Das ist, glaube ich, so der, wenn man es zusammenfassen will, in wo die Nutzungsbarrieren liegen. Und wie gesagt, dass sie da, dass es sehr viele Vorurteile gegen gesprochenes Audio einfach gibt. Das sind so die Ergebnisse, die ich so zusammenfassen würde. Und als letzter Teil, wie gesagt, auch so dieser produzierte Podcast jetzt hier, das war eigentlich auch nochmal ganz, ganz toll, auch mal was nicht nur immer zu Papier zu bringen. Na, jetzt bin ich seit 6 Jahren an der HDM. Ich habe schon ganz schön viel Papier irgendwie voll gemacht mit irgendwelchen Hausarbeiten und Abschlussarbeiten. Und das war irgendwie eine schöne Ergänzung, das jetzt auch nochmal probieren, das technisch auch auszuprobieren, auch nochmal so wirklich Wissen anzuwenden. Also ich habe ja auch Seminare mit Tontechnik und allem gehabt. Und es ist ja auch ganz nett, wenn man weiß, was eine Phantomspeisung ist und wie so ein Mikrofon funktioniert. Das war so als, ja, nochmal so als rundender Abschluss. Und ich werde es, denke ich, auch auf jeden Fall weiterführen.
Aber es ist schon ein bisschen schwierig für jemanden, der sich nicht auskennt, oder?
Ja, ich glaube schon. Jetzt muss man natürlich sagen, habe ich jetzt auch nicht unbedingt den leichtesten Weg genommen. Ich habe gesagt, okay, wenn, dann richtig. Und dann machen wir das mit einem eigenen Server. Und dann will ich, dass da aber hier diese Podlove-Software draufläuft. Und ich will das mit richtigen Mikros machen oder mit Headsets. Und dann soll das bitte Multitrack irgendwie sein, weil ich diesen Auphonic-Prozessor richtig benutzen will. Und da war so der technische Anspruch von mir natürlich schon an, dass ich hätte auch das iPhone auf den Tisch legen können und das ganze Ding zu Soundcloud hochschieben. Ich wollte es dann aber schon richtig machen, weil ich die Ebene ja auch oder auch ja die Mechaniken dahinter ja auch verstehen wollte. Von daher, ja, es ist schon eine Hürde. Ich glaube, dass dieses, ach ja, du kannst ganz schnell und super einfach irgendwie einen Podcast veröffentlichen, das geht, glaube ich, zu einem gewissen Maß. Man kann das sehr einfach machen. Man muss sich da nicht mit USB-Interface und was hier alles auf dem Tisch rumfährt, irgendwie beschäftigen. Man kann sich auch einfach nur ein Headset kaufen und das direkt an den Computer anschließen und da reinsprechen, das irgendwie dann hochladen. Mit Sicherheit und ohne großartig CMS. Aber dafür sind ja dann auch diese Plattformen wie Soundcloud und so wieder da, ne? Dass sie ja wirklich dann nochmal einen Tick einfacher funktionieren. Aber ja, was ich schon gemerkt habe, ist, dass das inhaltlich, das klingt immer so nett, wenn man so anderen Podcasts zuhört und denkt, naja gut, so schwer kann das ja jetzt nicht sein, sich da jetzt eine Stunde irgendwie hinzusetzen und so ein bisschen rumzulabern. Das kann ja nicht so schwierig sein. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich habe jetzt von den 5 Folgen jetzt, glaube ich, wenig, wo ich sagen könnte, boah, die waren aber richtig gut und perfekt und da ist ja die Moderation, die ist ja so 1A, aber ich bin ja nun mal auch kein Moderator oder so. Das war jetzt praktisch das Projekt so als Hommage an die Podcast-Welt. Ich habe aber auch tatsächlich ein bisschen Feedback bekommen so von Leuten, die gesagt haben, ja, du musst das auch weitermachen und sie hören das gern und dann mache ich das auch.
Das ist doch cool.
Muss mal gucken. Ich kann so die Hörerzahlen schwierig so zu beurteilen, weil ich natürlich, also ich kann gucken, wie viel Downloads ich habe. Das sind mittlerweile, ich glaube, die erfolgreichste Folge ist immer noch die allererste. Das sind jetzt, glaube ich, so um die 500 Downloads oder so, was natürlich nichts darüber aussagt, wie viel das gehört wurde, so, ne? Weil ich die Statistiken da jetzt auch noch nicht ganz verstehe, ab wann das Play-Drücken im Webplayer auch als Download oder als gehört irgendwie zählt. Muss man mal schauen.
Aber so ist doch schon eine ganz gute Zahl.
Ja, auf jeden Fall. Wobei, also die Reichweite, die war mir da auch nicht wichtig. Also ich wollte das ausprobieren, sehr gerne, was Praktisches dazu machen. Das habe ich gemacht, das war cool und es haben ein paar Leute angehört, die fanden das auch cool und vielleicht habe ich ein paar Leute zum Podcast hören damit gebracht, dann ist es noch viel besser.
Wie hast du es irgendwie beworben?
Ich habe eine Facebook-Seite eingerichtet, die aber, ja, ich sehr vernachlässigbar. Also da habe da gezielt aber Leute dazu eingeladen, also halt die paar Facebook-Freunde irgendwie, halt hauptsächlich hier so Kommilitonen und halt medienaffine Leute, weil es ja auch sehr, jetzt vielleicht mit Ausnahme von der Kaffeefolge, sehr medienspezifische Themen waren. In der ersten Folge, das waren ja so die Kommilitonen von mir mit ihrem Startup. Die zweite Folge hier mit Professor Keber und Datenschutz und digitale Ethik, schon ja auch nicht ganz so einfach das Thema. Und gut, die Kaffeefolge, die war ein bisschen was anderes. Aber jetzt, ich meine, was wir zwei jetzt hier besprochen haben, ist jetzt auch nicht so die leichte Kost. Deswegen waren das, glaube ich, schon hauptsächlich Kommilitonen, die das gehört haben. Da habe ich sonst nicht so arg viel Feedback. Twitter funktioniert überhaupt nicht, aber das stelle ich hier an der HDME fest bei den Kommilitonen, dass da das keiner so ernsthaft betreibt wie ich.
Ja, das ist wahr. Das habe ich auch ganz selten. Hätte Herr Sandu nicht alle gezwungen, einen Twitter-Account zu erstellen in irgendeinem Seminar, wären das auch deutlich weniger.
Ja.
Aber du kannst gerne, wenn du mich erwähnst, dann sehe ich das und retweete auch. Also das wird abgehen.
Wunderbar. Ja gut, du hast nochmal deine andere Reichweite. Und sonst habe ich da sehr wenig beworben. Ich habe tatsächlich mal was probiert, weil es mich interessiert hat, wie es funktioniert. Ich habe bei Facebook mal ein bisschen Geld reingeworfen, um die Anzeige zu bewerben. Also ich habe da 5 € reingeworfen. Es bringt praktisch gar nichts. Also ich habe da 2 verschiedene Sachen ausprobiert. Einmal, also die Seite an sich zu bewerben. Also hier liken Sie doch mal ansprechend auf Facebook. Das Einzige, was da passiert ist, dass da ein paar Likes kamen von Leuten, bei denen ich den Namen nicht lesen kann, weil das irgendwelche arabischen Symbole, Schriftzeichen oder irgendwie waren.
Ja, krass, was du da eine Reichweite erzählt hast.
Die sich dann eine Folge über einen lokalen Kaffeeröster anhören.
Hey, ich finde deine Stimme wird einfach so schön.
Das vielleicht.
Ist die Sprache völlig egal.
Die ist total egal. Und einen einzelnen Post habe ich mal beworben. Ich habe dann angefangen, das werde ich jetzt für die Folge auch nochmal machen, so ein kleines Video produziert, damit man das einfach so Social Network mäßig besser teilen kann, weil wie soll ich denn Audio irgendwie großartig teilen? Da klickt bei Facebook auch keiner drauf. Und dann gab es ja dann, irgendwann hat es ja angefangen, so mit dieser Klemmer-App auch, ne, dass man so kleine Snippets aus dem Podcast als Videoform veröffentlichen kann, so als Vorschau. Das fand ich eine total gute Idee und da habe ich dann halt selber für mein Logo da ein bisschen was gemacht. Aber man darf jetzt da, glaube ich, auch einfach nicht erwarten, dass da bei 5 Folgen und bei dem Thema und natürlich auch so der Art, wie ich da rangegangen bin, so völlig naiv und ich probiere das jetzt einfach mal, dass da die Leute zuhören, die 1000, das ist mir aber auch egal. Also wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen Kompetenz, die man sich da selber aneignet.
Ja, ein Tipp, den auf jeden Fall ein paar hatten, ist, dass man 3 Folgen hochlädt.
Also, ja?
Ja, weil dann, es ist ja, ich weiß nicht, ob bei allen Apps so, aber zumindest, glaube ich, wenn du über iTunes abonnierst, dann lädst du automatisch 3 Folgen, die neuesten 3 Folgen runter. Mhm. Und wenn du halt dann 3 hast, dann verdreifacht sich halt dein Download dann. Das kannst du, glaube ich, individuell einstellen, ob das dann weniger Folgen sind oder so, aber ich glaube, das ist so die Grundeinstellung. Und oder allgemein ist es natürlich auch so, dass wenn Leute sehen, ah, okay, die erste Folge gefällt mir, dann höre ich mir direkt die zweite Folge an, dann steigt das natürlich auch. Und um in diese Sektion bei iTunes News and Noteworthy, irgendwie neu und hörenswert, glaube ich, heißt es auf Deutsch, zu kommen, hast du, glaube ich, nur 2 Wochen Zeit.
Das ist ja auch so ein spannendes Ding, wie diese iTunes-Charts irgendwie funktionieren. Das versteht aber, glaube ich, tatsächlich auch keiner, wie man da irgendwie genannt werden will. Und du brauchst aber wahrscheinlich auch einfach entsprechende Abrufzahlen, um da irgendwie reinzukommen. Ich hatte am Anfang ja so eine Nullnummer veröffentlicht. Da wollte ich aber auch nur gucken, ob der Feed funktioniert. Ich habe jetzt hier gerade mal in meine Statistiken reingeguckt. Ja, die erste Folge ist tatsächlich immer noch die erfolgreichste mit 523 Downloads. Die Kaffeefolge, die ich eigentlich persönlich so die beste finde, weil das so ein anderes Thema mal irgendwie war, mit 261. Wir schauen, wohin diese Folge geht. Die hat jetzt auf jeden Fall auch schon mal den Längenrekord mit 1,5 Stunden. Ah, das hört die Zielgruppe wahrscheinlich wieder nicht an.
Wir können noch ein bisschen kürzen. Nee. Noch die R's rausschneiden, dann sind wir bei einer Stunde.
Wahrscheinlich. Okay, ja, Tobias, vielen Dank für den Podcast zu Podcasts.
Ja, danke für die Einladung.
Fand ich sehr cool, auf jeden Fall. Dann sind wir am Ende von Folge 5 und auch vor Beginn der Sommerpause. Es wird auf jeden Fall weitergehen. Es gibt eine 6. Folge. Ich kann, wie gesagt, noch nichts zum Inhalt sagen. Eventuell werde ich so die Themenrichtung ein bisschen neu aufstellen und mich ja vielleicht auch abseits der Medien ein bisschen mit dem Podcasting weiter beschäftigen. Aber bis dahin auf jeden Fall war das schon mal eine ganz gute Erfahrung. Ich nutze dann einfach auch jetzt den Kanal hier schon mal, um mein Studium zu beenden. Die Masterarbeit ist dann hoffentlich abgegeben, wenn ich diese Folge veröffentliche. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank an das Team von Horaz 88.6, dass ich hier immer in den Redaktionsraum durfte, denn um einen ruhigen Aufnahmeraum zu haben. Das war immer eine sehr große Hilfe. Vielen Dank. Und auch, ja, viele Grüße an alle Kommilitonen und Professoren der letzten 6 Jahre, die mir hier begegnet sind. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Und mit dieser schönen Weisheit, macht es gut und bis zum nächsten Mal.